Um mich persönlich von ihm zu verabschieden, habe ich mich heute in aller Herrgottsfrüh in wirklich sehr hässliche Funktionskleidung geschmissen und bin mit dem Fahrrad quer durch die Stadt bei strömendem Regen von Gostenhof bis an den Pfalzner Weiher gefahren, sah dort angekommen, noch dümmer aus als eh schon und wusste da, dass meine Funktionskleidung ihr Geld nicht wert ist. Aber naja, Uli, glaubst du, Hanno Behrens weiß diese Geste zu würdigen?
Ich bin eher ein bisschen, es weiß er sicher, aber ich bin eher neidisch. Mein Hund meinte heute früh um 5 Uhr, er müsste mal raus und ich hatte keine Funktionskleidung. Also
Okay,
das ist
ja,
auch nicht viel besser.
hättest du meine gehabt, hättest du dir auch nichts gebracht. Und bei mir war es tatsächlich nicht 5 Uhr, sondern ich bin so gegen 9 Uhr 40 losgeradelt. Und um 10 Uhr 30 einen letzten Termin mit Hanno Behrens wahrzunehmen. Aber wir fragen ihn mal selbst. Hanno, ist diese letzte Sympathiebekundung eines höchstens mittelmäßigen Nürnberger Provinzjournalisten, ist sie bei dir angekommen? Hat die dein Herz gerührt?
Ja, servus erstmal.
Hallo.
Ja, ist angekommen. Vielen, vielen Dank. Haben auch,
Okay.
wie gesagt, heute Morgen haben wir uns ja gesehen. Außer den Schuhen, die waren ein bisschen dreckig bei dir, hat man es aber sonst kaum gesehen, dass du da mit dem Fahrrad im Regen rübergeradelt bist.
Ja, das ist sehr nett, dass du da nicht so drauf geachtet hast, dass auch meine Socken vollkommen durchnässt waren. Aber gut, um mich soll es heute mal wieder nur maximal zu 90% gehen. Es freut uns sehr, dass Hanno Behrens noch einmal den Weg in diesen Podcast gefunden hat. Kadepp heißt er von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblawi. Uli Dickmeier ist da, wie immer und schon gehört. Florian Zenger haben wir heute mal so halb ausgeladen, halb konnte er selbst nicht. Er macht nämlich gerade das, was eigentlich eine Spezialität von Uli Dickmeier ist. Er gibt Noten im richtigen Leben. Das Englisch mündlich Abitur steht an. Und ja, deshalb heute mal ohne Florian Zenger und damit auch ohne jegliche sachliche Basis dieser Podcast wieder mal. Aber vielleicht kann das ja Hanno Behrens einigermaßen ersetzen. Wir lassen noch schnell Thomas Korell unseren Sponsor vorstellen und dann geht's hier weiter. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Die wichtigste Frage, gleich zu Beginn, Hanno Behrens, gibt's Krokodile im Pfalzner Weiher?
Ja, scheinbar ja, laut Mika Ethan, könnte es sein, dass es Krokodile gibt im Pfalzner Weiher.
Eine großartige Geschichte, die du da gerade erzählt hast im vereinseigenen Fernsehen, als du gemeinsam mit Georg Markreiter und Lukas Mühl nochmal verabschiedet worden bist. Michael Ischak hat irgendwann bei Hanno Behrens angerufen, der im Café saß und wollte tatsächlich wissen, ob es Krokodile gibt im Pfalzner Weiher. War das wirklich eine ernst gemeinte Frage von ihm?
Das war in dem Moment tatsächlich eine ernst gemeinte Frage. Also er hat mich nicht allzu häufig angerufen und deswegen bin ich direkt rangegangen und wie gesagt, dann war er ganz aufgebracht und hat gefragt, Hanno, ich muss dich jetzt was fragen, gibt es Krokodile im Pfalzner Weiher mit seinem Akzent? Und ja, ich habe dann erstmal ja geantwortet und er war dann direkt überzeugt, ja, ich habe eins gesehen. Und, aber ich habe es dann aufgelöst. Und tatsächlich, er hat mir aber auch ein Bild geschickt. Ich weiß nicht, ob es jemandem Spaß gemacht hat mal. Es muss wohl irgendwo eine Stelle geben. Ja, ich weiß nicht, ob es aus. Das sieht wirklich aber aus wie ein Krokodil, aber ich habe ihm gesagt, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass Krokodile im Pfalzner Weiher leben. Aber zu seiner Verteidigung nochmal, es sah wirklich auf dem Bild verdächtig ähnlich aus.
Ja, ich will es auch glauben, dass es Krokodile gibt im Pfalzner
Wer
Weiher. Und
weiß, vielleicht hat er auch eins gesehen.
es soll uns erstmal jemand das Gegenteil beweisen. Aber es ist eine wunderbare Geschichte und vor allem eine, die zeigt, mit welch vielfältigen Aufgaben ein Mannschaftskapitän, der du damals wahrscheinlich warst, so beschäftigt ist. Gibt's Es geht nicht nur darum, in der Kabine sportliche Dinge zu regeln, sondern man ist dann auch manchmal Seelsorger und Lebensratgeber offenbar.
Ja, ich glaube schon, dass ich zeitweise für die Jungs auch Ansprechpartner war für Dinge außerhalb des Fußballs. Also wenn sie da manchmal nicht so ganz so kuriose Fragen hatten wie der Ishak jetzt, haben sie mich aber auch gern mal angerufen. Und ja, ich habe ihnen dann versucht, immer mit Rat und Tat beiseite zu stehen.
Künftig müssen werden dich andere Menschen vielleicht anrufen in anderen Städten oder Ländern oder Kontinenten. Und hier in Nürnberg müssen sie alleine klarkommen. Nach sechs Jahren ist Ende zwischen Hanno Behrens und dem ersten FC Nürnberg. Uli, macht dich das wehmütig?
Schon ein bisschen, klar. War doch eine lange Zeit, die man auch gemeinsam irgendwie miteinander verbracht hat, mit allen Höhen und Tiefen. Krokodile habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das wäre jetzt ein interessanter Aspekt noch, was man auf jeden Fall eruieren sollte demnächst. Ich wohne ja nicht weit weg von Pfalz-Nerweier. Also ich werde mir die Stelle mal anschauen.
Ja.
Aber ja, braucht man, glaube ich, nicht drum herumreden, dass wir auch, wir Journalisten, immer ein gutes Verhältnis hatten mit dem Hanno. War als Kapitän oft unser Ansprechpartner und es geht ja nicht nur der Hanno, es geht ja auch Georg Margreiter, Lukas Mühl, also wirklich Spieler, mit denen man jetzt auch ein paar Jahre verbracht hat und mit denen man gut ausgekommen ist. Und dann ist es schon schade, wenn so eine Ära irgendwo auch endet. Was ich aber unbedingt wissen wollte, Hanno, warst du gestern im Stadion oder hast du gehupt?
Ich habe für mich selber gehupt. Nein, ich war tatsächlich im Stadion, habe das Spiel geschaut und bin dann, als ich erfahren habe, dass da scheinbar gehupt wird für mich in der 18. Minute, da ich oben im Block 40 war, mehr oder weniger allein, bin ich dann kurz nach draußen da gelaufen, oben auf das auf den Balkon oder wie man es nennen möchte, und habe von da runter gewunken und die Menschen da kurz gegrüßt.
Wer hat es dir verraten? Weil Georg Maygrader meinte, er dachte zuerst, das wären ein paar versprengte Bochumer, die Mannschaft anfeuern wollen.
Die waren, glaube ich, auch da, haben aber nicht gepfiffen, als sie mich gesehen haben. Nein, das hat mir ein Mitarbeiter gesagt, dass es wohl eventuell zu sowas kommen könnte, kurz vorm Spiel. Ich war ja vorher auch da bei Facebook Live vom Club und er hatte mir das gesagt und deswegen wusste ich dann, dass sowas vielleicht kommt und habe mir dann, ja, wie gesagt, wollte dann kurz rausgehen, mich da kurz zeigen, wenn die Leute nun extra zum Stadion kommen, da für mich und Georg und Luki.
War es nochmal so ein kleiner Gänsehautmoment?
Ja, war schön. Also es waren ja jetzt nicht allzu viele, aber trotzdem war das eine sehr, sehr schöne Geste. Hat mich gefreut, dass da doch noch welche jetzt kommen und ja, uns dann nochmal irgendwie die Ehre erweisen wollen oder verabschieden. Es war sehr, sehr nett.
Ich fühle mich jetzt ein bisschen wie in täglich grüßt das Murmeltier, falls der Film so heißt. Ich bin nicht sonderlich firm in diesen Dingen. Aber da wir heute Vormittag schon gesprochen haben, habe ich große Angst, dass ich jetzt ständig Fragen wiederhole, die heute Vormittag erstens schon gestellt und zweitens schon beantwortet wurden. Aber da müssen wir jetzt beide durch. Eine habe ich aber, die ich mir heute Vormittag noch verkniffen habe. Und die zurückgeht zum Anfang deiner Zeit in Nürnberg. Ich habe gerade jetzt noch einen Text über dich für die Zeitung geschrieben, in dem natürlich die Krokodile im Pfalz-Nerweier eine Rolle spielen. Und habe ich nochmal drüber nachgedacht, als du damals nach Nürnberg gewechselt bist, vom euphorisierten Erstliga-Aufsteiger aus Darmstadt zu einer Mannschaft, die, glaube ich, Neunter in der zweiten Liga geworden ist und damals schon so ein bisschen die Melancholie rund um diesen Verein, die immer mal wieder ausbricht, angedeutet hat. Jetzt mal ganz ehrlich, am Ende deiner Zeit hier in Nürnberg, mit wie viel Lust auf diese Stadt und diesen Verein hast du dein Auto damals, die Autobahn von Darmstadt nach Nürnberg hinauf bewegt?
ja, nicht ganz einfach zu beantworten.
Doch,
ich fang vielleicht
keine oder mit viel?
Doch, mit viel Lust auch, aber auch ein bisschen wehmütig. Vielleicht fange ich ein bisschen früher an, als ich den ersten Anruf von meinem Berater bekommen habe, dass Nürnberg interessiert ist. Habe ich gedacht, okay, krass, das ist ein richtig großer Verein, mit viel Tradition. man kriegt ja öfter diese, ja, oder ich spreche oft mit meinem Berater und da melden sich öfter mal Vereine, meistens wird da nichts draus und ich habe mir tatsächlich in dem Moment auch gedacht, okay, ich glaube, ich bin gespannt, ob das was wird. Und kurze Zeit später, ein paar Tage, glaube ich, später hat mich Wolfgang Wolf dann angerufen und da habe ich gemerkt, dass sie wirklich interessiert sind, ganz ernsthaft. Und das war das erste Mal der Moment, ja, wo ich dachte, krass, Nürnberg, das wäre eine richtig coole Sache. Riesenverein, Riesentradition und ja, immer in der Bundesliga eigentlich, als ich klein war, habe ich sie immer in der Bundesliga gesehen und habe mich sehr gefreut. Ja, natürlich sind wir dann mit Darmstadt auch noch aufgestiegen und ich bin dann, ja, wir waren auf Mallorca feiern ein paar Tage und es war natürlich dann auch sehr emotional, weil ich, wie gesagt, dann nach Nürnberg gewechselt bin oder ja, dann wechseln würde. Da bin ich direkt nach Mallorca am nächsten Tag runter, um dann endgültig den Vertrag hier nochmal zu unterschreiben. Da war schon ein bisschen Wehmut auch dabei, weil die Jungs aus Darmstadt, mit denen ich mich natürlich sehr, sehr gut verstanden habe, wir hatten eine super Truppe, wusste, dass die jetzt Bundesliga spielen und ich aber in der zweiten Liga. Das war natürlich ein Moment, ja, in dem ich nochmal dann die Gedanken hatte, ob das jetzt das Richtige war oder ob ich nicht lieber hätte in Darmstadt bleiben sollen. Aber dann ja, habe ich es durchgezogen. Ich glaube, der Wolfgang hätte mich sowieso nicht mehr rausgelassen aus der Geschichte. Von daher habe ich es dann durchgezogen und am Ende ja, war ich dann auch absolut glücklich damit, habe die Entscheidung getroffen und wie damals meine Gedanken beim ersten Anruf, auch danach, Riesenverein, Riesentradition, das war schon ein Riesenschritt für mich auch.
Aber es hätte die Möglichkeit noch gegeben, dass du dann doch nicht hier unterstattest, weil das war ja am Anfang immer so ein halbes Gerücht zumindest, dass der Vertrag einfach viel früher schon vor dem Aufstieg unterschrieben war.
Nein, das war schon durch, also es gab schon vorher dann Vorvertrag, wie sich auch immer das nennt. Das ging dann darum, nur nochmal die endgültige Version da fertig zu machen. Mhm. Also wie gesagt, ich wäre dann auch nicht mehr rausgekommen, wenn ich gewollt hätte, glaube ich.
Ja, und dann kommt das erste Saisonspiel beim SC Freiburg. Ja, gab es nachdem dann mit einigen Begleiterscheinungen 3-6 verloren, Raststätten Halt, ein nicht ganz freiwilliger. Hattest du da dann diesen Verein schon komplett verstanden und gedacht, wow, das ist hier groß und emotional, oder?
Ja, vermutlich. Ich habe, glaube ich, am ersten Spieltag gleich alles mitgenommen. Ja, also nach 12 Minuten auf dem Platz und 3-0 für Freiburg dachte ich in kurzem Moment, ach du Heiland, wo bin ich hier gelandet? Was ist jetzt los? Aber
das denken wir uns jedes dann, Mal.
Kann ich mir vorstellen. Wir haben uns dann ja nochmal zurückgekämpft und waren ja auch nochmal, glaube ich, 4-3 zwischendurch dann dran. Da hat sich auch gezeigt, dass wir dann trotzdem auch irgendwo eine Qualität haben, wenn man schon 3-0 in Freiburg zurückliegt, die damals auch dann Meister geworden sind mit Abstand, dass man da nochmal rankommt. Aber danach, wie du sagst, haben an der Raststätte direkt mit den Fans nochmal einen Austausch wegen der ja nicht so guten Leistung. Also ich habe da schon dann wirklich viel erlebt am ersten Spieltag, viel mitbekommen und ja, was ich vorher dann, wie gesagt, in Darmstadt noch nicht erlebt habe und dann gleich am ersten Spieltag hier der Austausch mit den unzufriedenen Fans auf der Raststätte war schon interessant, das dann auch so direkt zu erleben.
Bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, als er sagte, Wolfgang Wolf hat angerufen, dachte ich, so lange ist er doch auch noch nicht da, aber Wolf war damals ja nicht Trainer, sondern ist eine Art Sportdirektor, glaube ich, ne?
Ja, genau. Nicht als Trainer, leider nicht.
Im Moment gedacht, ist er lang da, aber so lange?
Eine Art Sportdirektor ist aber auch eine sehr schöne Bezeichnung. Grüße an Wolfgang.
Das war, glaube ich, die offizielle Bezeichnung.
Eine Art Sportdirektor, oder? Ja. Das ist sehr gut. Wie ist es denn? Du hast gerade gesagt, Hanno, dass man kriegt immer mal wieder Angebote aus den meisten wird nichts. Mit was für einer Erwartungshaltung kommt man denn da bei seinem neuen Verein an als junger Fußballspieler? Wahrscheinlich doch nicht eher, dass man sich in den nächsten 6 Jahren doch zu so einer, um den Dickmeier zu zitieren, Art Vereinslegende macht, zum Zweitliga-Rekordspieler dieses Vereins, was ich immer noch sehr unfassbar finde. Ja, was war dein Plan mit dem ersten FC Nürnberg?
Ja, der Plan war definitiv aufzusteigen. Das war das Ziel. Dann bin ich nach Nürnberg gekommen. Aber soweit, wie du jetzt gerade sagst, Rekordspieler, zweite Liga und so weiter, soweit kann man, oder habe ich gar nicht gedacht, oder ja, dass sowas mal kommt. Man versucht sich, oder ich habe mir vorgenommen, einfach eine gute Vorbereitung erstmal zu machen, mich dann ins Team schnell zu integrieren, schnell zu spielen und ja, dann meine Leistung dazu bringen. Das hat ganz gut geklappt. Ich glaube, das ist erstmal der erste Step und den auch nicht viele immer auf die Reihe kriegen. Also gerade Neuzugänge, manche tun sich dann auch sehr schwer am Anfang. Habe ich, glaube ich, ja, die ersten Spiele, wie gesagt, lief es ja bei uns dann mit Freiburg auch nicht ganz so dolle und da lief nicht alles rund, aber wir haben uns dann als Mannschaft ja auch gemeinsam zurückgekämpft, hatten eine sehr gute Serie und ich persönlich habe mich dann ja auch sehr gut in die Mannschaft reingekämpft, habe mich dann auch schnell wohlgefühlt, eigentlich vom ersten Tag an auch, weil wir eine super Truppe mit einem riesen Teamgeist hatten, aber ja, man plant da gar nicht, man kann gar nicht so viel weiter planen. Also ich wollte einfach gut mich in die Mannschaft einfügen und möglichst spielen natürlich.
Die beste Mannschaft, die du in deinen 6 Jahren hier erlebt hast, hast du heute Vormittag gesagt, war für mich einigermaßen überraschend, weil ja du mit einer anderen Mannschaft dann noch aufgestiegen bist sogar. Aber was war so neben dem Zusammenhalt so besonders? Ihr seid Dritter geworden, am Ende die Relegationsspiele gegen Eintracht Frankfurt dann verloren, aber hattet, ich glaube, 65 Punkte gesammelt am Ende
der ja, Saison. Ja, 65, genau.
2 Punkte hinter diesem Fußball, hinter dieser Fußballmaschine aus Leipzig nur ins Ziel gekommen. Also genau, was hat dieses Team ausgezeichnet, dass du es in so guter Erinnerung hast?
Ja, wir hatten einfach von der fußballerischen Qualität sehr, sehr gute Spieler. Wenn ich da an Füllkrug denke, der jetzt ja in der Bundesliga bei Bremen spielt und ohne seine Verletzung hätte er sicherlich auch für die Nationalmannschaft Spiele gemacht, glaube ich. Das ist wirklich sehr, sehr guter Fußballer. Burgstaller, Schöpfi hatten wir. Wir hatten Mijo Bretschko damals aus der Bundesliga. Lasso Sepsi kam aus der Primera Division. Und da waren noch auch andere Namen, Leibold und Möwald, die noch nicht so viel gespielt haben. Und man sieht ja jetzt auch, was sie dann auch so geleistet haben. Die kamen dann teilweise eher von der Bank. Ja, Danny Blum von der Bank, den wir mal einwechseln konnten, perfekter Einwechselspieler, der da auch viele Spiele da entschieden hat. Also da war die fußballerische Qualität gegeben bei mindestens 15, 16 Spielern. Und das hat man dann auch gemerkt. Dazu hatten wir einfach einen sehr, sehr guten Teamgeist. Ich glaube, ich habe es dir heute Morgen schon gesagt, dass es da meist nicht die Frage war, ob wir nach dem Training essen gehen, sondern da hieß es nur, wo gehen wir hin? Und dann waren meist 8, 9 Leute dabei. Ja, da waren, es war wirklich ein sehr, sehr guter Teamgeist, hat gepasst. Wir waren auch öfter mal abends dann unterwegs, um die Siege zu feiern, die wir da dann auch eingefahren haben, relativ viele. Und es war, ja, vom Teamgeist her auch eine Top-Mannschaft. Ob sie jetzt am Ende dann, ja, die beste war, natürlich in der Bundesliga hatten wir auch eine sehr gute Mannschaft, glaube ich. So Spieler wie Matheus Pereira oder Virgil sind ja auch absolute Maschinen. Aber ich glaube doch, dass insgesamt die Mannschaft im ersten Jahr die beste war.
Saufen wie Bretschko, jetzt habe ich einen Ohrwurm, den ich wahrscheinlich die nächsten 2 Tage nicht mehr wegbekomme. Uli, hast du auch einen Ohrwurm oder noch eine Frage zu dieser fast Aufstiegssaison oder schon längst bist du schon längst bereit für den nächsten Schritt?
Ich habe gerade überlegt, wer damals eigentlich alles gekommen ist. War dann im Trainingslager auch dabei, bei den ganzen Neuzugängen, die vorgestellt wurden. Es war, glaube ich, Rudi Gislason kam damals auch mit dir, Hanno.
Ja, ja.
Stefan Kutschke war dabei, Leibold und Möwald, die Youngsters.
Wo war dieses Trainingslager? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich war auch dabei, aber ich weiß es nicht mehr.
War es irgendwo im Allgäu?
Das könnte gut sein, ja. Irgendwo im Süden.
Schaut irgendwie im Nachgang alles gleich aus.
Und es
ich sehe noch irgendwelche Sonnenstühle vor mir, aber wo das genau war.
Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ich in meinem Text und dass es danach auch noch andere getan haben, über Hanno Behrens, es entstehen dann ja immer so Neuzugangsvorstellungstexte, dass ich da bis zum Erbrechen drauf herumgeritten bin, dass da der Nachfahre eines Seefahrtskapitän beim ersten FC Nürnberg angekommen ist. Dafür will ich mich entschuldigen. Erwähne ich übrigens im heutigen Text auch nochmal. Also doppelte Entschuldigung. Worauf ich hinaus will, ist Zusammenspiel mit den Medien als Fußballprofi. Du hast ja sehr oft mit uns reden müssen, als du dann, ich glaube, Michael Köllner hat dich zum Kapitän gemacht. Ja. Wie nimmt man denn diese Begleiterscheinung des Berufs wahr, dass man ständig sich zum einen erklären muss und vor allem ständig auch bewertet wird, über sich lesen könnte, wenn man es denn täte?
Ja, das ist...
Also du könntest jetzt zu einer Medien... Dazu wollte ich dir die Möglichkeit geben, zu einer Medienschelte ansetzen und uns mal so in Grund und Boden... Ich schneide es dann danach raus.
Das möchte ich nicht.
Okay.
Ja, ich glaube, dass es irgendwo auch ein Zusammenspiel ist. Am Ende macht ihr ja auch die Fußball... Oder macht uns bekannt und den Fußball größer. Dadurch verdienen wir mehr Kohle. Also es gehört schon dazu, dass wir euch auch in die Karten spielen. danke. Aber natürlich... ja, kann es auch einen als Fußballer, sage ich ganz ehrlich, mal nerven, gerade nach Niederlagen, wenn du dich dann dahin stellen musst und ja erklären sollst, auch kurz nach dem Spiel, warum man jetzt verloren hat oder was schief läuft. Und manchmal ist es auch noch so, da ist dann egal, was du eigentlich sagst, es ist doch falsch oder wird von Fans dann falsch aufgenommen. Ja, nach Niederlagen macht das wenig Spaß, sich da erklären zu müssen. Nach Siegen ist es natürlich einfacher oder wenn es allgemein gut läuft. Das gehört, glaube ich, einfach zum Geschäft dazu. Ich glaube, in der zweiten Liga ist es noch einigermaßen in Maßen. In der Bundesliga war es schon sehr anstrengend, so nach Spielen, wenn da dann 5 Kameras aufgereiht sind und du die alle 5 abarbeiten musst hintereinander und auch jedes Mal eigentlich die gleiche Frage bekommst, da kommst du dir auch ein bisschen dumm vor dann so. Weil ja. Gerne würde ich, also ich mal versuche dann ja auch irgendwie dann... ja, oder möchte nicht 5-mal die gleiche Antwort geben, wenn man sich da irgendwie einfach völlig blöd vorkommt. Aber am Ende macht es am meisten Sinn, wenn du die gleiche Frage kriegst, dass du 5-mal die gleiche Antwort darunter spulst. Und das ist dann schon, auch, wie gesagt, für mich war es immer dann ein bisschen merkwürdig, da 5-mal hintereinander die gleichen Fragen zu beantworten. Und dann, teilweise auch auf Englisch Interviews wurde dann gefragt, ob das geht. Und versucht man sich natürlich auch einigermaßen auszudrücken. Ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Aber es ist schon gerade nach Niederlagen dann besonders nervig, wenn du da mehrere Stationen abarbeiten und das dann wirklich abarbeiten, die dann so abarbeiten musst.
Weil wir es gerade vorhin von den Noten hatten, würde mich schon mal interessieren, es wird ja immer viel diskutiert. Lest ihr die? Ist das eine Diskussion in der Kabine? Vergleicht ihr die Noten? Was hat man im Kicker, was hat man in der Bildzeitung, was hat man auf nordbayern.de? Oder gewöhnt man sich das irgendwann ab?
Ich glaube, das machen Spieler so und so. Ich persönlich...
Ihr habt es persönlich gemacht.
Ja, in guten Zeiten habe ich es gern gelesen, in schlechten Zeiten nicht. Ich habe jetzt nicht immer direkt geschaut, so man kriegt es ja meistens doch irgendwie doch mit, weil man ja auch bei Kicker unterwegs ist in der App oder jetzt auch bei den anderen Medien dann und schaut, was so im Fußball los ist. Ich würde jungen Spielern raten, nicht allzu viel darauf zu schauen, habe es dann am Ende auch nicht mehr gemacht. Glaube, dass die Noten da meiner Meinung nach manchmal auch nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Keine Schelte an euch jetzt, aber
ja, wir diskutieren da ja auch intern durchaus drüber, kann man überhaupt sowas machen? Wissen wir überhaupt als Außenstehende, was der entsprechende Spieler für Aufgaben hat, für taktische Zwänge? Das weiß man ja vieles gar nicht. Das ist immer eine sehr subjektive Betrachtung, die dann auch manchmal sehr schnell gehen muss. Deswegen kann man natürlich darüber diskutieren, ob man diese Noten dann auch wirklich immer so ernst nehmen muss, wie sie vielleicht teilweise ernst genommen werden, aber die Leser mögen das halt schon gern, also es ist einfach Diskussionsgrundlage und der hat den ein bisschen besser gesehen, den anderen ein bisschen schlechter.
Ja, du sagst es auch, ich glaube, was auch oft oder was einige Spieler halt auch stört einigermaßen, dass du irgendwo auch immer an den Erwartungen gemessen wirst. Also ein Spieler, der halt sehr, sehr gut spielen kann, ein guter Spieler, der muss auch immer diese Leistung bringen, um dann anständige Noten zu bekommen. Wobei dann ein Spieler, der ein bisschen limitierter ist, spielt eine durchschnittliche Partie und wird dann immer viel besser gesehen, weil der andere es ja besser könnte. Und das finde ich auch dann immer so ein bisschen, eigentlich unfair, weil du jetzt 10 Spiele sehr gut gemacht hast und dann machst du halt 3-4 durchschnittliche, die werden dann relativ schlecht gesehen dann danach, weil du ja besser sein könntest, aber trotzdem hast du immer noch am Ende die bessere Leistung gebracht. Da wirst du auch so ein bisschen habe ich mal das Gefühl als Spieler, an den Erwartungen, die an dich gestellt werden, gemessen. Und das ist dann, ja, wie gesagt, ja auch nicht ganz, ganz objektiv. Kommen manche Spieler halt besser weg, wo die Erwartungen nicht so hoch sind. Aber ja, am Ende muss jeder Spieler wissen, ob er das liest oder nicht. Ich glaube, dass jeder sich auch sehr gut selber einschätzen kann. Und ja, sollte man auch da eher auf sich selber hören, auf seine Mitspieler, den Trainer und vielleicht die Kickernoten oder welche auch immer, nicht allzu ernst nehmen, ohne euch jetzt da.
Wir nehmen es ja selber nicht ernst. Das ist ja
die Okay, da kann ich das ja sagen.
Grundsätzlich noch, bevor wir vielleicht das Themengebiet verlassen, aber man hat ja so den Eindruck, dass der Sportjournalismus, der Fußballjournalismus, so ist es vielleicht besser formuliert, gerade so ein bisschen im Wandel ist und immer häufiger, also nicht meiner, bei mir ist alles verloren schon, da kommt keine Veränderung mehr, aber es so etwas mehr in Richtung dieses datenbasierten Ansatzes geht, wie man es ja auch bei uns im Podcast merkt, mit Florian Zenger, der tatsächlich ein großer Freund von Distanzschüssen ist, aber auch von so Zahlen, die im Fußball selbst schon länger eine Rolle spielen und jetzt auch ein bisschen in den Journalismus mit rein schwappen, also wo es nicht mehr nur um die Laufleistung oder den subjektiven Eindruck geht, von dem man von einem Spiel hat. Begrüßt du sowas, diese Veränderung hier zu vielleicht mehr Sachlichkeit, und bist du selber einer, der sich mit solchen Zahlen wie Expected Goals und sonstigen Dingen beschäftigt?
Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Es gibt schon Zahlen, die das Expected Goals zum Beispiel kann schon, glaube ich, irgendwo anzeigen, welche Mannschaft so mehr am Drücker war und mehr Möglichkeiten hatte. Andererseits gibt es auch wieder Zahlen, wenn wir jetzt zum Beispiel die Zweikampfquote nehmen. Ja. Wenn du jetzt einen Spieler hast, der ja hat vielleicht 30 Zweikämpfe geführt im ganzen Spiel, hat dann 20 davon verloren, 10 gewonnen. Da hat er eine relativ schlechte Zweikampfquote, und du hast einen anderen, der vielleicht jetzt 8 geführt hat und davon 5 gewonnen hat. Mhm. Hat eine bessere Quote, liest sich im ersten Moment besser, aber ich hätte ganz ehrlich im Mittelfeld lieber den, der sich in 30 Zweikämpfe reinwirft. Meistens reicht es dann auch, um den gegnerischen Angriff zu unterbinden. Da muss jetzt nicht unbedingt der Zweikampf gewonnen werden, da geht es dann darum, den Angriff zu unterbinden in der Situation. Und dann sieht er aber am Ende, wenn man jetzt diese Quote nimmt, natürlich schlechter aus. Wobei er aber viel mehr, oder aus Sicht eines Trainers oder Mitspielers, viel mehr Input hatte jetzt und da ja mehr aufs Spiel eingewirkt hat. Deswegen ja kann man da beide Seiten, denke ich, sehen und darf sich da auch nicht nur auf diese Zahlen verlassen.
Okay, hoffentlich hört uns Florian Zenger nicht zu, aber...
Naja. Es gibt ja auch Zahlen, wie gesagt, am Ende, sie zeigen ja schon dann auch eine gewisse Tendenz, kann deine auch eine subjektive Meinung unterstützen.
Die Laufdaten von dir waren, glaube ich, immer relativ gut.
Ja, ich glaube, dass die waren immer recht, recht gut. Ja, ich konnte immer viel laufen, aber das, wie gesagt, am Ende hast du auch lieber einen Spieler, der die entscheidenden Zweikämpfe gewinnt, die entscheidenden Pässe spielt und vielleicht weniger läuft. Also ist es auch nicht immer nur, wenn jetzt einer viel läuft, heißt ja auch nicht, dass es unbedingt der bessere Spieler dann ist.
Doch noch ein Dings, bei dem ich kurz bleiben will. Du hast, ich bilde mir ein, in einem Interview gemeinsam mit Tim Leibold, weil ich weiß gar nicht mehr für welches Medium dieses Interview geführt wurde, aber mal gesagt, dass man als Fußballspieler irgendwann lernt, dass man nicht mehr unbedingt alles sagt, was man auch denkt, weil es einem in der Öffentlichkeit dann oftmals nicht so ausgelegt wird, wie man es vielleicht gemeint hat und sowas. Das ist schon ein bisschen traurig, oder? Also dass man, ich finde ja immer, dass auch so Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dann doch auch die Aufgabe haben, sozusagen zu gewissen Dingen Stellung zu beziehen, so wie du es dann doch nochmal gemacht hast, als zu Beginn der Pandemie du für die Nürnberger Nachrichten einen weit beachteten Gastbeitrag verfasst hast, wie jetzt mit dieser Pandemie in ihren Anfängen umzugehen ist, deiner Meinung nach. Und ja, aber ja, macht dich das selbst manchmal ein bisschen traurig, dass man das Gefühl hat, man sollte als Fußballspieler eher so mit der Masse schwimmen und sich nicht positionieren?
Ich glaube, das Problem bei der Sache ist, dass es dann oft bei vielen Medien um Clickbaiting geht, dass es darum geht halt, welche Schlagzeile verkauft sich am besten. Und das wird dann die Überschrift des Artikels. Ich habe dann ein Beispiel, was in der Bundesliga-Saison habe ich ein Interview bei Spox gegeben, für Spox. Mhm. Und da ging es dann auch um diese Goldsteak-Geschichte vom Ribéry. Und ich wurde darauf angesprochen, was ich davon halte. Und ich habe gesagt, der hat sein Geld legal verdient, mit legaler Arbeit, wie er das jetzt ausgibt, das ist ganz allein seine Sache. Da brauche ich niemand jetzt irgendwie anmachen dafür. Wenn der sich sein Goldsteak kaufen will, dann soll er das machen. Dann kam die nächste Frage, ob ich mir eins kaufen würde. Da habe ich gelacht, habe gesagt, nee, ich würde mir es nicht kaufen, weil ich finde, dass es auch irgendwie komisch aussieht. Irgendwie so habe ich geantwortet, ich brauche das nicht, sieht ja sowieso nur komisch aus, ich würde es nicht kaufen. Das war dann so ein Nebensatz im ganzen Interview, was aber dann die Überschrift wurde, bei dem Online-Artikel, ich brauche kein Goldsteak und irgendwie so. Daraufhin habe ich wirklich sehr, sehr hunderte von Nachrichten bekommen bei Instagram, sonst was, was mir denn einfällt, über Ribéry zu sprechen, so, dass ich keine Ahnung habe, selber mal Fußball spielen soll und der soll doch machen, was er will. Und meine Aussage war, der kann machen, was er will, die eigentliche, aber die Überschrift war die und die Leute, dann schreiben mir hunderte von Leuten, dass ich mich, dass er doch machen kann, was er will und warum ich mich da jetzt über aufrege. Aber genau das war das Gegenteil, was ich im Interview gesagt habe und das war halt so ein Beispiel, wo dann einfach... die Überschrift halt irgendwie, das war wohl die reißerische, die sich am besten verkauft hat, die wurde dann genommen und dann, wie gesagt, viele Leute lesen scheinbar auch nur die Überschrift, bilden sich dann auch so Meinung.
Ja, und dann das kann ich unterschreiben.
Ja, und das finde ich halt, dann sage ich, dann ist es schwierig, noch irgendwo seine Meinung, weil sie halt auch nicht so wiedergegeben wird, wie sie dann eigentlich ist. Denn deswegen in manchen Themen, glaube ich, zurückhalten. Das ist vielleicht auch immer das Problem eines schriftlichen Interviews. Wenn man dann im Fernsehen ist oder jetzt im Podcast hier, dann kann ich einen Spaß machen, dann wisst ihr, wie der gemeint ist. Die Leute verstehen das, aber geschriebenes Wort ist dann immer anders. Dann verstehen die Leute vielleicht nicht, dass es gerade irgendwie ein bisschen Spaß war, sarkastisch gemeint war und dann wird es ganz anders aufgenommen. Deswegen, glaube ich, haben Tim und ich das damals gesagt, dass man ein bisschen aufpassen muss oder was man sagt und der Meinung bin ich auch, weil, wie gesagt, das dann auch oft ein bisschen verdreht wird oder halt die Überschrift verdreht wird und dann hast du den Salat und deine Meinung wird dann gar nicht so wiedergegeben, wie du sie wiedergegeben hast. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich immer schwierig finde. Deswegen sind mir eigentlich mittlerweile Fernsehinterviews oder halt auch sowas hier am liebsten, weil du hier auch dich genau erklären kannst. Mhm. Und deine Meinung, die bringe ich jetzt rüber und die wird ja auch nicht jetzt irgendwie nochmal von euch umgesprochen, sondern das ist genau das, was ich sage. Da habe ich dann auch kein Problem, was rauszuhauen. So. Aber in Zeitungsinterviews oder geschriebenen Interviews, wie gesagt, muss man aufpassen, weil dann doch die Dinge doch ein bisschen verdreht werden.
Ja. Und also entweder verdreht werden oder weil es Dinge gibt, die Menschen falsch verstehen wollen, die sie aufnehmen. Das heißt, zwei Fragen jetzt aus dieser Antwort. Du wirst wahrscheinlich eher nicht im Journalismus landen nach deiner Karriere. Und hast du inzwischen schon mal ein Goldsteak gegessen?
nein, kein Goldsteak. Okay. Goldsteak habe ich noch nicht gegessen. Weiß auch nicht, ob es dazu kommen wird. Ich finde, so ein schönes Steak vom Grill sieht am besten aus, wie es dann vom Grill kommt. Und was Journalist nach dem Fußball, mal schauen. Also es sind ja jetzt mittlerweile einige Ex-Profis als Co-Kommentatoren dabei oder ähnliches. Ich persönlich finde es sehr gut, weil es dann oftmals auch die Spieler die Situation doch noch anders einschätzen als die Kommentatoren und denen da auch auch helfen können oder das ganze Spiel für die Zuschauer noch ein bisschen besser erklären können. Ob das jetzt was für mich ist, weiß ich nicht. Mal schauen. Aber auf jeden Fall finde ich es gut, wenn da doch ab und zu mal ein Ex-Profi daneben sitzt und die sehen die Dinge manchmal doch noch einen Tick anders als einige Kommentatoren.
Du kannst dich.
Ich wollte halt beim WhatsApp-Versand nur aufpassen.
Genau. Und du kannst dich gerne hier im Podcast fortan erstmal versuchen, da wir schmeißen dann den Dickmeier raus, der kostet am meisten. Machen wir mit Hanno Behrens weiter. Das. Schauen wir mal. Aber noch soll die Karriere ja ein bisschen weitergehen, ne? Die Fußballkarriere.
Ja, das sollte sie noch.
Heute Vormittag hast du es nicht verraten, jetzt kannst du es tun. Wo geht sie denn weiter?
Manchester United.
Okay, das dachte ich mir da. Ich wusste nicht genau, ob Juve oder Manchester, weil Enrico war wahrscheinlich für Juve, aber dann.
Ja, aber.
Doch. Das, die Liebe zur Insel.
Lieber nach England.
Ja.
Nein, meine Antwort ändert sich nicht, weil es auch noch nichts zu erzählen gibt. Es ist, wie gesagt, noch offen. Ja, das war keine Lüge heute Morgen. War die Wahrheit, dass da noch nichts feststeht. Und so ist es immer noch. Da hat sich jetzt im Laufe des Vormittags leider nichts geändert.
Okay, gut. Mich wundert's ein bisschen, aber das ist, mich wundern ja viele. Ich hätte mir bei Hanno Behrens tatsächlich auch vorstellen können, dass er mit 31 dann sagt, ja gut, jetzt langt's dann auch mit Fußball. Das ist war nett und nee,
ja,
vollkommene Fehleinschätzung meinerseits, aber nicht die erste.
Ja, nein, das Feuer ist noch da, also jetzt aufhören, das möchte ich nicht. Ja, auch das letzte Jahr jetzt ohne Zuschauer. Ich finde Fußball ohne Fans im Stadion ist so mal zu sagen eine Katastrophe. Also ist nicht das, was wir alle lieben, glaube ich. Die Emotionen und so, das gehört schon dazu und die Fans. Deswegen würde ich das gern nochmal mitnehmen, jetzt nach so einem Jahr ohne Fans aufzuhören. Ja. Und wie gesagt, das Feuer ist noch da und solange das noch da ist, möchte ich schon noch weiterspielen. Ja. Wenn es einmal durch ist, vorbei ist, ist es vorbei. Deswegen, der Schritt zurück geht nicht mehr. Also lieber das auskosten und dann irgendwann hast du vielleicht wirklich den Hals voll und dann kannst du in den wohlverdienten
Goldsteaks kaufen.
Genau, dann gibt's einen Goldsteak nach
Mannheim. Oder grillen.
Oder eine Goldbrasse eher.
Weil du gerade die Lernstadion angesprochen hast, muss ich kurz dazwischen grätschen, wie ich es jetzt schon die ganze Zeit mache. Ich habe am Sonntag, wir nehmen am Montag auf Twitter um unseriöse Fragen gebeten an Hanno Behrens und um meinen Einfluss auf dieser Plattform zu beweisen, ist genau eine Frage dann tatsächlich bei mir eingetrudelt. Gestellt hat sie Commander Francesco der Echte. Ein sehr, sehr schöner Twitter-Feed.
Welche Schlachtformation ich jetzt empfehle. Oder?
Genau. Wer war der in Anführungszeichen peinlichste Verantwortliche aus in den ganzen Geisterspielen beim Club und auch von den Gegnern, so vom Fremdschamverhalten auf dem Platz? Es sind ja einige berühmt geworden. Wird da jetzt
jemand angespielt, oder?
Keine Ahnung, wer da gemeint ist, aber wie war das so mit den pöbelnden und pöbelnden Funktionären auf den Tribünen?
Ehrlich gesagt, unser erstes Geisterspiel war ja am Millerntor auf St. Pauli und ich glaube, St. Pauli ist ja immer ein bisschen speziell. Da haben halt die Funktionäre, ja, gab es öfter mal St. Pauli-Sprechchöre. Und erstmal war es schon merkwürdig, aber ich glaube, dass da Thomas Gretlein dann, der auch dagegen gehalten hat mit FCN-Sprechchören. Und ehrlich gesagt, das hat er dann die nächsten Spiele auch weiterhin so gemacht. Finde ich, dass ihn das sehr sympathisch macht, dass er da dagegen halten wollte, auch wenn er alleine war. Und sich da auch nicht so fein ist, irgendwie die Stimme zu erheben. Ich fand es ehrlich gesagt immer sehr sympathisch, wenn das Unterstützungsrufe waren, die dann kamen. Das haben viele, glaube ich, ein bisschen kritisch gesehen. Genauso wie die Zigarre beim Relegationsspiel, war es, glaube ich, die Zigarre.
Ja, großartig.
Rechts. Ja. Also ich fand es klasse. Also Fußball im Stadion, Bratwurst links, Bier rechts, das gehört dazu. Und das würden alle anderen auch so machen. Warum soll er das nicht machen? Also wie gesagt, ich fand das eher sympathisch. Aber es gab ja auch wohl kritische Stimmen, was das Ganze angeht.
War da eine von dir dabei, Uli, bei den kritischen Stimmen, oder hast du auch eher...
Ich gegen Zigarren und Bier kritisch, wie kommt ihr da drauf? Genau. Nein, aber was für uns auch ist, somit die spannendste Erkenntnis war, oder auch die ernüchterndste Erkenntnis, die wir die Ehre haben, in diesen leeren Stadien immer rumsitzen zu dürfen, wie profan dann doch die Anweisungen sind, die da am Spielfeldrand oft reingebrüllt werden. Also man dachte ja immer, das sind dann so ganz komplexe taktische Anweisungen und letztlich war es dann auch nur ein weiter, nach vorne, zurück, also auch nicht viel anders als in der C-Klasse.
Ja, ich glaube allzu viel, so im Eifer des Gefechts da auch taktische Umstellung. Sicherlich auch von Trainer zu Trainer unterschiedlich, aber ich glaube, dass man allzu viel da dann auch nicht eingreifen kann. Ich finde ja auch immer, dass sich Trainer es unglaublich schwer haben an der Seitenlinie. Von der Perspektive aus erkennst du ja auch nicht viel, ehrlich gesagt, was auf der anderen Seite passiert, wie die Abstände da sind, das ist ja unglaublich schwer zu sehen von da oder gar nicht möglich. Deswegen sitze ich im Stadion auch immer lieber ein bisschen weiter oben, weil du von da oben einen viel besseren Überblick hast, um auch die taktischen Dinge zu erkennen. Das finde ich, vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Trainer da jetzt nicht allzu viel dann in die Richtung reinrufen oder versuchen umzustellen. Aber ja, ich finde es aus der Perspektive, auch von der Bank, wenn man jetzt diagonal darüber guckt und du kannst überhaupt nicht einschätzen, auf welcher Höhe das gerade passiert und was Stellungsspiele angeht und so weiter, das ist unmöglich von da zu sehen. Also deswegen sind das dann vielleicht doch eher die einfachen Kommandos.
War das für euch Spieler auch eine Umstellung, weil man gemerkt hat, ups, wenn ich da jetzt irgendeinen Gegenspieler beleidige, man hört das ja plötzlich.
Ja, schon irgendwie. Man muss natürlich für
uns,
aufpassen.
Für uns Journalisten war das schwierig. Ne?
Ja, eher lustig, dachte ich.
Nee, weil wir beleidigen ja auch ständig da oben, deshalb.
Achso, okay. Ja, ich glaube schon, dass die Spieler das auch wissen und da ein bisschen drauf achten. Zum Eifer des Gefechts, das gehört dazu, dass man da vielleicht auch manchmal die ein oder andere Beleidigung hin und her fliegt. Aber ich glaube, dass sich da auch alle so ein bisschen zurückgehalten haben. Bei jeder Busse, dass jetzt die Mikrofone da gespitzt sind, dass man jedes Wort hört. Andererseits, was auch wie ich schon gesagt habe, die Emotionen kochen, glaube ich, doch auch nicht ganz so hoch, als wenn Zuschauer dabei sind. Das Ganze feuert das nochmal an. Vielleicht war es deswegen auch alles so ein kleinen Tick. Nicht emotionslos, aber nicht ganz so emotionsvoll. Es ist halt nochmal ein Unterschied, wenn da 50.000 nochmal dazu ihre Meinung sagen. Dann kommt vielleicht auch nochmal ein Tick mehr Emotionen hoch.
Bevor wir zu den Emotionen nochmal kommen, da ich mich wieder selbst aus meinem Investigativmodus rausgeschossen habe, wo geht's denn weiter für Hanno Behrens? Es gibt ein paar Möglichkeiten. Es kann das Ausland werden oder es wird nächste Saison ein Wiedersehen mit dem 1. FC Nürnberg in der zweiten Liga geben. Es sind die Tendenzen momentan, oder?
Ja, das könnte gut aussehen. Dass es in Deutschland noch weitergeht in der zweiten Liga, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, das Feuer ist da und Fußball in Deutschland ist halt doch da noch was anderes als in vielen, vielen anderen Ländern, gerade jetzt außerhalb Europas. Aber Ausland ist auch ein Thema. Also mich hat es ja schon immer gereizt, auch mal ins Ausland zu gehen, da zu leben. Und allzu häufig kriegt man vielleicht auch nicht die Möglichkeit, so einfach jetzt in ein Land reinzukommen und dann auch direkt Anschluss zu haben. Wie mit dem Fußball, deswegen ist es auch eine Option. Muss ich noch mit mir selber ein bisschen ausmachen, auch natürlich eine Frage der Möglichkeiten. Am Ende möchte ich eine Geschichte machen, von der ich überzeugt bin, wo ich mit vollem Herzen dahinter stehe. Das ist das Wichtigste. Dann, ob das dann im Ausland oder in Deutschland ist, wie gesagt, das hängt dann ein bisschen davon ab, welche Optionen das sind und wie dann da auch die Gespräche mit den Menschen laufen.
Was würdest du machen, Uli? Vielleicht kannst du einen kleinen Rat geben, ob deiner immensen Lebenserfahrung. Würdest du nochmal in der zweiten Liga bleiben oder würdest du nach Australien wechseln?
Ja, Australien gibt so viel giftige Tiere.
Okay. Das ist gut, dass du das erstmal von der Sicherheitsseite her bewertest.
Ja, aber ich glaube schon, so ein Auslandsabenteuer, stimmt, da hat man als Fußball, wenn man die Möglichkeit hat. Also ich würde natürlich nach England gehen. Wenn ich jemals Fußball spielen richtig gelernt hätte und die Chance gehabt hätte, wäre schon England für mich so ein Traumziel gewesen, auf jeden Fall. Muss dann gar nicht Premier League sein. Weiter unten ist das auch sehr charmant in England. Also das würde ich mitnehmen.
Gab es da schon Anfragen aus England?
Nein, leider nicht.
Okay.
Vor einigen Jahren gab es eine, haben wir vermutlich damals auch mitbekommen, aber.
Ich bestimmt jetzt nicht. Welche war das?
Das war Norwich City damals, okay. Ja.
Sehr schön, war ich schon im Stadion.
Ja, schönes Stadion, glaube ich, oder?
Herrliches Stadion. Also würde ich so
aber ich habe es abgesagt in Nürnberg. Okay, ja, genau. Ja. Aber ich bin hier geblieben, aufgestiegen dann in dem Jahr, also von daher auch sehr gut gelaufen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch ein bisschen schwierig, jetzt nach England zu kommen, wegen der ganzen Brexit-Geschichte. Da gibt es ja so ein Punktesystem. Du musst ja eine gewisse Punktzahl erreichen, um überhaupt, dass es möglich ist, dass du darüber wechselst. Das ist ja so ein ganz merkwürdiges System, was, glaube ich, noch keiner so richtig durchschaut hat.
Gut, dann zu den Emotionen. Wir haben auch wieder heute Vormittag, sorry, dass ich da immer Bezug drauf nehmen muss an all die, die nicht dabei waren, über den emotionalsten Moment in diesen 6 Jahren. Erster FC Nürnberg und Hanno Berlitz gesprochen und oder über das schönste Spiel, und wir haben uns sehr schnell auf eins geeinigt. Möchtest du nochmal erzählen, welches und warum? Oder ja, du kannst jetzt einfach ein ganz anderes erfinden, ich jetzt Leere laufen lassen.
Was ist hier los? Ja, wir haben uns ja, oder ich habe gesagt, das Spiel damals in Kiel, Montagabend, vorm Aufstieg, viertletzter Spieltag war es, glaube ich. Das war, Kiel war Dritter, wir Zweiter, und wir wussten, wenn wir das gewinnen, dann ist es der entscheidende Schritt zum Aufstieg vermutlich. Ja, es war Montagabend, Flutlicht, die Sonne ist untergegangen hinter der Tribüne, also es war wirklich wie gemalt, und wir hatten eine besondere Stimmung in der Kabine, jeder wusste, was jetzt passiert, waren unglaublich positiv auch, weil wir wussten, ja, mit dem Sieg können wir, was für einen Schritt machen können. Ich persönlich hatte viele Freunde und Familie auf der Tribüne, 40 bis 50 Karten musste ich, glaube ich, besorgen, und habe dann ja auch zweimal getroffen mit dem Doppelpack, das war, glaube ich, insgesamt, ja, das schönste Spiel, so natürlich der Aufstieg dann in Sandhausen, wenn das dann endgültig fertig ist, das ist, glaube ich, alles auf einem Niveau, aber insgesamt war das Spiel in Kiel, glaube ich, dann irgendwie, ja, das Besonderste oder das Schönste.
Da waren wir dabei, Fadi, oder?
Da waren wir dabei, ja. Und ja, es war tatsächlich ein sehr schöner Ausflug. Wir haben wieder mal in einem sehr sonderbaren Hotel übernachtet, das, glaube ich, der Kollege Gelev von der Bild-Zeitung für uns ausgesucht hat. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast. Gruselige Hotels, in denen wir untergebracht waren, weil wir dem 1. FC Nürnberg in komische Städte hinterher gefahren sind. Es war ein fast kitschiger Abend, haben wir vorhin gesagt. Macht man sich in so einem Moment noch bewusst, dass es vielleicht nicht für alle Zeit so schön bleibt, oder ist da wirklich alles nur Euphorie und man denkt und lebt nur im Augenblick?
In dem Moment? Ja. Nur im Augenblick. Also da ist man so voller Euphorie, Adrenalin, dann ja, also ich lebe in dem Moment nur im Augenblick und denke nicht dran, dass das irgendwie jetzt auch mal irgendwann vorbeigehen könnte, sondern genieße das total, und ich würde das auch jedem Fußballer raten, jedem jungen Fußballer, genießt jeden Moment, jeden Sieg, jedes Tor, was ihr schießt, weil die Zeit geht so schnell rum und irgendwann ist es vorbei, und ob das dann nochmal kommt, so ein Erfolg, gerade so ein Aufstieg, das weiß man nie. Deswegen sollte man das da jeden Moment voll auskosten.
Es ist dann tatsächlich auch nicht mehr so viel Gutes nachgekommen beim 1. FC Nürnberg. Wollen wir darüber auch noch sprechen, über die drei letzten Spielzeiten? Bundesliga ist vielleicht noch eine besondere Situation gewesen, weil ihr da zwar relativ chancenlos abgestiegen seid, aber doch noch getragen wurdet von der Sympathie der Fans, oder?
Ja, also ich habe ehrlich gesagt an die Saison auch viele schöne Erinnerungen, oder ja, die fast nicht fast nur, sondern die meisten schöne Erinnerungen. Es war für uns alle, war eine junge Mannschaft. Wir hatten, glaube ich, kaum einen Spieler dabei, der vorher schon Bundesliga gespielt hat. War das ein Riesenerlebnis. Sind da ja auch relativ gut gestartet, waren wirklich gut drin. Dann lief es ja leider nicht mehr so. Aber trotzdem gab es da Spiele, die einem in Erinnerung bleiben. Momente, wenn ich da an das Heimspiel gegen Bayern denke, war für mich auch ein ganz lustiger Moment, als wir vor dem Spiel angekommen sind im Bus, dann gehen wir einmal raus zur Platzbegehung, und vor mir liefen ein paar Bayern-Spieler, sind raus, und das Stadion war schon, ich weiß nicht, 50% voll oder noch mehr, und wurden dann direkt ausgepfiffen und beleidigt, und ich bin kurz danach rausgekommen, und dann gab es einen riesen Jubel und Hanno-Sprechchöre, und die Jungs haben sich auch umgedreht, ich weiß nicht, Boateng und wer es noch alles war, und dachten sich, wer ist der Vogel, jetzt, was ist hier los? Es war halt schon eine besondere Stimmung, und ja, dadurch, dass wir dann natürlich auch 1-1 gespielt haben und auch kurz davor waren, das 2-1 ja in der letzten Minute zu machen, wenn Leibe der Blinde den Elfmeter reinschießt, dann gewinnen wir das Spiel und gehen in die Kurve jubeln. Ja, Grüße an Leibe. Und das wäre auch verdient gewesen, weil ich glaube, dass wir wirklich dem Spiel auf Augenhöhe waren und sogar die bessere Mannschaft, haben kaum was zugelassen. Auch das 1-1 von Bayern war ganz glücklich, ganz glückliches Tor. gar nicht herausgespielt. Ich glaube, an dem Tag hätten wir den Sieg verdient. Ist schade, dass wir es da nicht gepackt haben, aber trotzdem 1-1 gegen die Bayern zu Hause, hat sich der Moment natürlich sehr schön angefühlt.
Müsst du noch was wissen, Uli, zum Erstliga?
Könntest du spontan sagen, wie viel Trainer du in deiner Zeit beim ersten Mal gehabt hast, inklusive Interimslösungen, ganz spontan, ohne aufzuzählen?
Inklusive Interims, nein, kann glaube ich nicht genau, es müssten irgendwie 8 sein oder so.
9.
9, ja. 9, ohne die Interimslösung hätte ich es
glaube ich nicht. Mit Interimslösungen sind es 9.
Ja. Ah ja. Und ohne 6.
Ja, dann müssten wir jetzt Wiesinger und Mintal abziehen, denke ich mal.
Na gut,
schon mal müssen wir trotzdem als richtigen Trainer nehmen, dann sind es 7.
Den müssen wir dann nehmen. Okay. Ja. Ja, ja. Schon einige für 6 Jahre. Aber man sieht ja im heutigen Geschäft, wie schnell das geht.
Von wem hast du das meiste gelernt oder mitgenommen? Wir wollen jetzt nach dem schlechtesten Trainer fragen, das wäre eine fiese Frage, aber drehen wir es rum.
Ja, ich glaube, dass man kann von jedem Trainer was mitnehmen. Jeder hat so seine Eigenarten, Dinge, die er gut macht, Dinge, die er nicht so gut kann.
Trotzdem, wir wollen eine konkrete Antwort. Wir sind ja hier der Nachhak-Podcast.
Okay, dann würde ich sogar fast sagen, dass ich von Michael Köllner am meisten mitnehmen konnte.
Weil der am meisten geredet hat, oder?
Vermutlich. Ja, am meisten geredet hat er auf jeden Fall. Das war ein sehr spezieller Ansatz, auch den er gewählt hat, oder er ist ein sehr spezieller Typ. Andere Trainer sind da vielleicht ein bisschen ähnlicher, deswegen konnte ich da vielleicht ein bisschen auch was mitnehmen, was man bei anderen Trainern jetzt nicht mitnehmen konnte. Aber am Ende kann man bei jedem Trainer glaube ich, was lernen. Auch ich habe auch immer bin sehr interessiert daran, wie Trainer die Dinge sehen oder welche Lösungen sie wählen. Und du sagst es auch, man lernt von Sachen, die sie gut machen, aber auch Sachen, die Trainer schlecht machen. Da habe ich mir auch das eine oder andere gemerkt, um das vielleicht eines Tages, wer weiß, nach der aktiven Karriere kommt, um das dann besser zu machen.
Das ist tatsächlich meine zweite Fehleinschätzung, dass ich gedacht habe, Hanno Behrens, wenn dann die Sache mit dem Fußball mal vorbei ist, wird er den Teufel tun und in diesem Business bleiben. Ich merke, ich habe in sechs Jahren 0,0 über Hanno Behrens gelernt.
Nein, aber ich möchte jetzt auch, das ist noch völlig offen. Also so weit planen, wie gesagt, das kann man wieder nicht. Das Geschäft geht so schnell, wer weiß, wie lange ich spiele, ob ich dann irgendwie plötzlich aufhören muss oder was auch immer. Was danach kommt, ob es dann das Fußballgeschäft weiterhin ist oder nicht, das ist, wie gesagt, ist offen. Also ich möchte jetzt nicht. Aber es könnte natürlich sein, kann mir das schon vorstellen, dass es doch dann im Fußball nochmal weitergeht.
Auch als Trainer des ersten FC Nürnberg, oder?
Ja, ist halt die Frage auch, als ob Trainer oder nicht. Das ist, steht ja auch noch dann im Raum. Aber wenn ich die Trainerkarriere anstrebe, dann beim ersten FC Nürnberg, wäre natürlich nicht verkehrt. Hoffe, dass es dann mindestens zweite Liga.
Jetzt habe ich Idiot über Ulis Riesengag mit Let's Dance drüber gesprochen. Wäre das auch eine Möglichkeit, in die Fußstapfen von Rudik Gislason zu treten?
Ja, ich weiß gar nicht, war das gestern, da habe ich die gleiche Frage bekommen.
Okay.
Live da vom Club. Ich habe gesagt, nicht Let's Dance sehe ich mich nicht unbedingt, ich sehe mich da eher beim Promi-Boxen oder so einer Geschichte.
Okay.
Das würde ich dann eher wählen als Let's Dance. Das macht der Rurik schon so überragend, da kann man ja jetzt als Fußballer danach nur noch verlieren. Also egal welcher Fußballer da kommt, der hat verloren jetzt nach Rurik, so gut wie er das so macht.
Wäre jetzt sehr interessant zu wissen, welchen deiner Nürnberger Ex-Trainer du dir dann in den Ring wünschen würdest.
Wir haben alle keine Chance, denn das wäre nicht fair.
Die letzten 2 Jahre, die sprechen wir jetzt doch noch an, als kleine Euphoriebremse in diesem Gute-Laune-Podcast. Nach dem Abstieg ist die Laune rund um den Club sehr schnell sehr, sehr schlecht geworden. Ist es in der Kabine auch so, dass das alles dann leidet unter dem Misserfolg? Und wie nimmt es ein Mensch wahr, den ich als einigermaßen harmoniebedürftig verstehe und kennengelernt habe? Aber auch das kann eine Fehleinschätzung sein. Also kann man das irgendwie aufhalten, dass sich die Stimmung in der Kabine verschlechtert, ob angesichts des sportlichen Niedergangs, Misserfolgs?
Ich glaube schon, dass sich automatisch natürlich die Stimmung in der Kabine auch verschlechtert. Man sollte oder sollte versuchen, dass es natürlich nicht passiert, dass die Stimmung positiv bleibt, aber wir hatten dann ja nach dem Abstieg das Jahr, haben wir uns ja alle komplett anders vorgestellt. Das war ja wirklich ein Scheißjahr, um es so zu sagen. Da leidet dann die Stimmung in der Kabine natürlich auch drunter, definitiv. Es geht ja auch keinem am Arsch vorbei, der in der Kabine sitzt, dem hier irgendwie alles egal ist, ob wir nur gewinnen, verlieren oder was auch immer. Und da spürst du schon, dass dann die Stimmung nicht so ist, als wenn du jetzt um den Aufstieg kämpfst oder ja eine gute Saison hast, definitiv.
Ich könnte noch weitermachen, Uli, falls du gerade das, falls du gerade weiter schlafen willst.
Ich bin schon da, ich höre gespannt zu.
Ja, okay. Georg Magreiter hat das gerade gesagt, dass er das so, sagen wir es mal so, so schade findet, dass oft so draufgeprügelt wird auf die fußballspielenden Menschen und ja, es wird immer mal wieder auch aus dem Verein heraus betont, dass gerade rund um den Club so eine schlechte Stimmung herrscht. Du siehst es ähnlich, oder?
Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Das nimmt schnell Überhand. Georg hat es ja auch gesagt, Kritik oder sehe ich genauso. Sportliche Kritik, das gehört dazu, ist auch absolut in Ordnung, aber es wird dann ja auch schnell beleidigend, sehr persönlich. Und das, finde ich, darf einfach nicht passieren. Ein gewisser Respekt muss immer da sein. Selbst bei Misserfolg, am Ende ist es Sport. Da kann immer nur ein paar Erfolg haben, ein paar haben Misserfolg. Ist halt nun mal nicht wie jetzt der, ich sag mal, normale Job. Ja, ich weiß nicht. Irgendein Beispiel, wenn du Bäcker bist und deine Brötchen backst und du machst es gut, dann sind sie auch gut am Ende. Du kannst auf dem Platz trotzdem manchmal die Dinge gut machen, aber die Spiele verlieren und dann bist du halt das Arschloch. Also es ist was anderes. Das kannst du, es kommt ja dann oft der Vergleich, wenn ich meinen Job so machen würde, dann wäre, ja, aber es ist jetzt nicht so, wenn jetzt da gegenüber jemand mit der Salzkiste und die ganze Zeit Salz in dein Gebäck reinschmeißt, dann wird das vermutlich auch nicht jedes Mal gut werden. Also das ist ja einfach nicht zu vergleichen. Das ist ein Spiel, ein Sport, da gibt es einen Gewinner, einen Verlierer und ich glaube, es gibt kaum einen Sportler auf dieser Welt, der wirklich nur Erfolg hatte. Dass da dann mal das mal gut läuft, mal schlecht läuft, das ist, denke ich, ganz normal. Und das Problem im Fußball ist halt, dass sehr viele Leute, was einerseits schön ist, so ein Verein sehr emotional leben, aber das kann dann halt auch ganz schnell bei Negativerlebnissen in die andere Richtung gehen und dann ja wirst du beschimpft, was dir dann einfällt zu verlieren. Du willst ja genauso wenig verlieren. Also ich kenne keinen, dem es am Arsch vorbeigeht, ob er jetzt gewinnt, verliert, auch wenn manche vielleicht das nach außen so ein bisschen versuchen zu präsentieren oder darzustellen. Also ich habe niemanden kennengelernt, dem das alles am Arsch vorbeigeht. Und das ist dann ja schon schwierig, wenn du dann in deiner Freizeit in die Stadt gehst und da voll voll gelabert wirst, was dir dann einfällt, dass du Spiele verlierst oder du hast das Gefühl, du lebst halt irgendwie ja für diese Menschen auch und manche haben auch manchmal hast du das Gefühl, dass du deren Eigentum bist, so wenn du dann rausgehst und ein Bierchen trinkst, dann musst du dir anhören, warum du jetzt hier ein Bier trinkst, du hast so in 4 Tagen Spiel oder ich sag ja, aber das ist noch, kann nur jeder sein Bier trinken, wann er will, so irgendwo ist auch gut dann, also die Sportler, die Fußballer gehören jetzt nicht irgendwelchen anderen Menschen. Ja, sind immer noch eigene Menschen, die machen können, was sie wollen. Natürlich gibt es da auch Grenzen. Ich verstehe schon, wenn jemand das nicht gern sieht als Fan, wenn da einer einen Tag vor dem Spiel sich einen reinkippt. Aber trotzdem in den meisten Dingen ist das dann doch die Wahl des Menschen zu machen, was er will. Also das wird sich ein bisschen sehr viel eingemischt, meiner Meinung nach.
Hat er dann teilweise wirklich auch sehr schlimme Auswüchse angenommen, wenn man jetzt an diese Morddrohungen denkt, die es ja dann auch gab gegen den Lukas Mühl und gegen dich. War das so ein Punkt, wo du dann für dich auch irgendwo so einen Cut gemacht hast und gesagt hast, okay, so kann es nicht weitergehen. War das vielleicht so ein Punkt, wo du dir ernsthaft Überlegungen gemacht hast, vielleicht dann nochmal eine neue Herausforderung zu suchen, weil man einfach auch enttäuscht ist nach allem, was du ja auch geleistet hast für den Verein, wenn das dann so ins Gegenteil kippt. Und wie ernst muss man solche Aktionen dann nehmen? Hat euch das verfolgt oder wusstet ihr, es ist wahrscheinlich viel heiße Luft und es steckt nicht viel dahinter oder hat man trotzdem so ein komisches Gefühl dann, wenn man dann abends aus dem Haus geht? Vielleicht
also es war im ersten Moment, ich habe ja eine Stunde vorm Spiel, was heißt eine Stunde, 4 Stunden vorm Spiel davon erfahren, als ich gerade noch zu Hause war und wollte los zum Club, dass halt diese Plakate da Morddrohungen gibt und das ist in dem Moment natürlich extrem komisch, weil ja nicht nachvollziehbar, wie was denkst du, was ist jetzt hier los? Sind die noch ganz dicht oder wer auch immer das war? Ja, sich dann, also für mich war es nie ein Gedanke, jetzt deswegen irgendwie abzuhauen, weil dann hat der Vollidiot auch noch, was er will davon, vermutlich. Ich habe das auch nicht ernst genommen, zu keinem Zeitpunkt. Ja, ich weiß nicht, welcher Vollidiot es da hingehängt hat. Also er soll sich gerne mal bei mir melden. Ich verspreche ihm auch, es gibt keine Anzeige, aber ich würde gerne mal von dem Menschen hören, was er, ja, sehr gerne. Nein, kriegt auch keiner aufs Maul, wenn ich will, aber ich würde gerne mal von diesem Menschen hören, was ihn da in dem Moment reitet, um sowas zu schreiben. Also ich finde, das ist unterste Schublade und das ist einfach nur asozial und ja, unglaublich feige. Also wer so einen Scheiß macht, wirklich Plakat aufhängen wie so ein, ich weiß nicht, kann ich nicht ernst nehmen, die Person, und mich persönlich hat's dann, ja, ich habe das nie so hundertprozentig ernst genommen, aber es ist trotzdem im Moment dann, ja, nach dem Spiel wurde es ja bekannt und dann lesen das deine Eltern. Mein Vater ist da relativ ruhig, aber wir wissen alle, die Mütter sind sehr emotional, die lieben ihre Söhne und ja, die ruft dann an und ist komplett verheult und bitte dich darum, dass du sofort aus Nürnberg abhaust und nach Hause kommst und die Scheiße dann nicht mehr mitmachst. Das ist dann, nimmt einen schon in dem Moment mit. Aber mich persönlich hat jetzt an sich das nicht mitgenommen, sondern eher die Tatsache, dass meine Mutter da jetzt sich Gedanken macht wegen so einem Arschloch und ja, wie gesagt, absolut feige Aktionen, und wer sowas macht, genauso wie im Internet dann immer die Scheiße da schreiben, anonym, absolute Vollidioten, die, ja, weiß ich nicht, was sie im Leben so können, auch nicht ganz glücklich sein, glaube ich, deswegen ja, muss man da, glaube ich, das mehr oder weniger ignorieren.
Dem möchte ich mich allen sehr gerne anschließen. Ja. So großartig ist in diesem Podcast noch nicht mal von uns jemand beleidigt worden, rauf und runter.
Ja, muss man ja jetzt auch mal sagen.
Also herzlichen Glückwunsch.
Ja. Dieses anonyme Geschreibe im Internet, ich habe da ja auch tausende von Nachrichten bekommen. Und auf der Straße, wie gesagt, da kommen auch mal Sprüche, aber das hat immer ein gewisses Niveau, dass sich einer so anmacht, die kriegen das Maul dann auch nicht auf, wenn sie vor dir stehen, dann haben sie die Hosen voll, und das sind auch immer nur die Personen, die dann diese Nachrichten schreiben, deswegen kann man die alle nicht ernst nehmen und können sich hier gerne alle angesprochen fühlen, die es tun. Ja, wie gesagt,
für mich können wir unseren Fans mit auf den Weg geben, die uns die letzten Tage mit sehr netten E-Mails beglückt haben. Also es waren jetzt keine Morddrohungen dabei, aber schon auch unterste Schublade, wo man dann so auch als Journalist
Können alle einfach unter den Artikel kommentieren und
aber wie gesagt, man sollte das auch nicht ganz ernst nehmen, diese Leute, die müssen, denen geht scheinbar auch nicht sehr gut, sonst wird man, ich glaube, kein vernünftig denkender Mensch würde ja solche Dinge schreiben. Wie gesagt, sportliche Kritik ist immer eine Sache, gehört absolut dazu, aber ab einem gewissen Punkt können da nicht ganz sauber sein, glaube ich.
Gibt's, du hörst dich da jetzt einigermaßen cool an damit. Gibt's da Spieler, die unter sowas mehr leiden, wahrscheinlich, oder? Die dann nicht mehr.
Ja, bestimmt. Alle Menschen, wir sind alle unterschiedlich. Den einen stört es mehr oder lässt sich mehr beeinflussen, der andere weniger. Ist auch ganz schwer, dann dahinter die Fassade zu blicken, wer das wie aufnimmt. Aber es auf jeden Fall hilft es nicht, jetzt irgendwie, ja, den Spieler besser zu machen, und wenn man den da beleidigt, ich weiß nicht, manchmal haben die Menschen, hat man das Gefühl, die Hoffnung, so jetzt beleidige ich den mal, dann haut er sich wenigstens rein oder so, dann gibt er mal Gas, ich habe keine Ahnung, was die Gedanken dahinter sind, werde ich auch nie verstehen, weil ich würde sowas nie machen, deswegen kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, komisch, welche Gedanken die Leute da haben, aber man sollte das möglichst ignorieren, aber da muss jeder seinen Weg finden, damit umzugehen, denke ich.
Ich weiß jetzt schon, was die Lieblingsstelle, meine Lieblingsstelle dieses Podcasts ist. Trotzdem mache ich nochmal einen Cut. Man verzeihe es mir, es war ein jetzt unschönes Thema, aber sehr gute Worte von Hanno Behrens. Der Abschied aus Nürnberg ist nicht ganz freiwillig, kann man so sagen. Du hast in dieser Saison nur noch sehr selten spielen dürfen. Wann ist bei dir die Erkenntnis gereift, dass es vielleicht besser ist, die Stadt zu verlassen nach 6 Jahren? Auch wenn es traurig ist.
Ja, es ist, wie du sagst, einerseits traurig. Jeder weiß, wie wohl ich mich hier gefühlt habe, dass ich mich dem Verein noch sehr verbunden gefühlt habe und auch immer noch fühle. Es ist eine wunderbare Stadt, ein wunderbarer Verein. Werde ich immer verbunden bleiben. Der Club wird auch immer in meinem Herzen bleiben. Aber im Laufe der Rückrunde ist dann für mich auch klar geworden, dass es in dieser Konstellation, wie sich das dann für mich dargestellt hat, keinen Sinn mehr macht und dass es Zeit wird, dann einen neuen Weg zu gehen. Und das wurde dann im Gespräch mit Dieter Hecking im ersten Also sie haben sich auch dafür entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Und da habe ich ihm gleich gesagt, ja, das ist, ich das genauso sehe. Also wir brauchen da jetzt gar nicht groß irgendwas noch drüber reden. Ich möchte ja halt auch nicht mehr meinen Vertrag verlängern. Grundsätzlich wäre das natürlich, wenn die Dinge anders glauben, wäre immer eine Option gewesen. Wie gesagt, aus den Gründen, hier passt vieles zusammen in Nürnberg, aber so wie sich dann das letzte Jahr dargestellt hat, war es einfach Zeit für mich. Ja, habe dann auch irgendwo dann Cut gemacht und entschieden, dass es Zeit für mich wird, einen neuen Weg zu gehen.
Uli?
Michael Kölner hat mal gesagt, der Hanno Behrens, das war also in der Aufstiegssaison, der kann beim 1. FC Nürnberg eine Ikone werden, wie Marek Mintal oder wie Pinola. Wie siehst du rückblickend deine Rolle beim Club? Was glaubst du, was bleibt von Hanno Behrens in Nürnberg?
Ja, zuallererst, ich finde, es hört sich immer, ich höre das gerne natürlich, ich nehme das als großes Kompliment auf, wenn jemand diese Vergleiche bringt, aber ich glaube, Marek Mintal, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer hier beim Club. Der hat den Pokal gewonnen, war Torschützenkönig in der Bundesliga und ja, da finde ich, dass der Marek noch eine Stufe über mir steht, definitiv. Also würde ich so sagen, aber ich hoffe trotzdem, dass ich hier einiges oder ein bisschen was hinterlassen konnte, dass die Leute sich gern zurückerinnern an die Zeit mit mir. Ich habe auch das Gefühl, dass es bei vielen Leuten so ist. Habe viele wunderschöne Nachrichten bekommen jetzt gerade in den letzten Tagen. Ich glaube, dass mittlerweile der ein oder andere kleine Hanno mit durch Nürnberg läuft. Also ich habe da schon Nachrichten bekommen, dass Leute ihre Kinder auch ja nach mir scheinbar benannt haben. Und das ist ja fast die größte Ehre.
Aber nicht von dir.
Wer weiß.
Den schlechten Gag habe ich mir jetzt extra weggenommen.
Ja. Nein, nicht von mir.
Ist nichts so billig.
Ja, aber ich habe dann den einen oder anderen Fan, die auch mal vorbeigekommen sind und ja, jeden kleinen Sohnemann auf dem Arm hatten und gedacht haben, dass ja auch Hanno heißt, dass sie nach mir benannt haben und oder mir das geschrieben haben und das zeigt ja schon, dass ich oder viele Leute ja mich auch hier als sympathischen Menschen kennengelernt haben, sonst hätten sie, glaube ich, ihren Sohnemann nicht so benannt nach mir. Also das ist, glaube ich, schon, ja, auch immer, war immer eine große Ehre. Ich war immer im ersten Moment fast schockiert, aber dachte, wow, naja, am Ende ist auch ein schöner Name, finde ich, von daher kann man dann ja gratulieren zu dem Namen.
Ich bin sehr neidisch, vor allem, weil ich seit Jahren in meinem Freundeskreis und auch Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, viel Geld dafür biete, dass irgendjemand seine Tochter oder seinen Sohn, ist mir vollkommen egal, Fadi nennt und kein Mensch macht das, aber naja.
Gleiche doch.
Ja, irgendwann mal. Das ist, ich muss vielleicht noch mehr Geld bieten oder sowas. Hanno ist dann vielleicht doch besser als Fadi. Das akzeptiere ich.
Ja. Wollte mein Kind immer Sergio nennen, nach Sergio Zarate.
Siehst du?
Ja. Sind aber Gott sei Dank Mädels geworden.
Besser so.
Ist eh besser. Ja, finde ich auch. Gut, wollen wir hier aufhören und nochmal unser Hochachtung Ausdruck verleihen, Uli. Und
gerne.
Uns ganz unjournalistisch bedanken für diese wunderbaren 6 Jahre.
Ja, und vielen Dank auch.
Es war eine große Freude, Hanno Behrens kennenzulernen.
Und denk dran, auch in Australien gibt's Krokodile.
Ja, da gibt's tatsächlich Krokodile. Da passe ich auf. Nein, vielen Dank für die Worte und war eine schöne Zeit hier. Ja. Mit euch war ja auch
ganz okay.
Ganz gut.
Jetzt nicht nochmal so ein Rant loslassen.
Nein. Zumindest persönlich haben wir uns nie gefetzt gestritten. Also genau. Ja, vielen Dank. Macht weiter so. Und man sieht sich sicherlich jetzt auch nach diesen 6 Jahren noch das eine oder andere Mal. Die Fußballwelt ist klein und wird sicherlich passieren.
Unsere Fußballwelt ist noch viel kleiner. Genau, das hoffen wir. Hanno Behrens, vielen, vielen Dank. Wir hören uns hier nächste Woche wieder in ganz unspektakulärer Normalformation. Ja, in Gerch gibt's heute nicht. Machen wir nie, wenn hohe Gäste zu Besuch sind und wenn Florian Zenger keinen vorbereitet hat. Uli, willst du noch Abschlussworte formulieren oder sagen wir einfach Tschüss?
Ich glaube, wir sagen einfach Tschüss.
Okay. Tschüss, Hanno Behrens. Tschüss, Uli.
Ciao.
Tschüss, bis dann. Liebe Zuhörerinnen. Bis bald.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.